Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Unsere Hörer und Nutzerinnen haben dem Deutschlandfunk für seine Denkfabrik die wehrhafte Demokratie als Jahresthema 2023 aufgetragen. In dieser Ausgabe der Kulturfragen soll es nun darum gehen, ob und gegebenenfalls wie auch die Medien bei der Absicherung lebendiger demokratischer Verhältnisse eine Rolle spielen können. Mein Name ist Marco Bertolaso, ich bin der Nachrichtenchef des Deutschlandfunks und ich freue mich sehr, dass ich darüber heute mit Annika Seel sprechen kann. Hallo Frau Seel.
Hallo Herr Bertolaso.
Annika Seel erreichen wir in Eichstätt. Dort ist sie an der Katholischen Universität Professorin für Journalistik mit dem Schwerpunkt Medienstrukturen und Gesellschaft. Von den vielfältigen weiteren Stationen und Aktivitäten möchte ich hier nur Ihre Zusammenarbeit mit dem Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford erwähnen. Das ist nämlich für uns Nachrichtenleute in aller Welt die erste Adresse, wenn es um empirische Forschung und Theorie in Sachen Informationsjournalismus geht. Das habe ich doch, glaube ich, richtig so behauptet, Frau Seel, oder?
Auf jeden Fall freut es mich, so wie Sie das gesagt haben.
Wunderbar, da haben wir schon mal einen ersten Punkt hier gemacht in diesem Gespräch. Ich fange mal mit der ersten Frage an, Frau Seel. In der Menschheitsgeschichte sind Demokratie und Rechtsstaat eher die Ausnahme. Und das gilt leider bis in unsere heutige Zeit. Die Frage also, haben die Medien bisher nicht vor allem dafür gearbeitet, undemokratische Herrschaft propagandistisch abzusichern, vom Römischen Reich bis, sagen wir mal, Nordkorea heutzutage und im Grunde das Gegenteil gemacht von dem, was das Thema heute ist, wehrhafte Demokratien zu unterstützen?
Ich würde so rum anfangen, dass die Staatsform auch immer bestimmt, welche Freiheiten Medien genießen. In der Journalismusforschung, in der ich zu Hause bin, fassen wir das auch mit dem Begriff der Mediensysteme. Das ist ein Aspekt davon, also das Zusammenspiel, das sich ergibt zwischen Staat und Medien. Und wenn wir jetzt auf Deutschland schauen und heute schauen, dann haben uns die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg sehr akribisch aufgetragen und darauf geachtet, dass es eben keine Instrumentalisierung der Medien zu Propagandazwecken durch den Staat gibt, beispielsweise indem bei uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern und auch frei von wirtschaftlichen Einflüssen organisiert wurde. Aber natürlich, wenn sich die Makroebene in einem Land verändert, also beispielsweise die politischen Rahmenbedingungen und damit einhergehend dann eben oft auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch für Medien, dann kann sich so eine Situation eben auch sehr schnell wieder ändern, wenn wir jetzt beispielsweise den Blick nach Polen oder nach Ungarn werfen.
Ja, wenn ich da doch nochmal nachhaken darf, aus meiner Beschäftigung mit der Frage habe ich den Eindruck gewonnen, dass es so einfach vielleicht doch nicht ist, dass es nur die Strukturen sind, sondern dass wir in vielfältigen Systemen, sei es nun sagen wir mal der Faschismus Mussolinis oder auch im heutigen China, durchaus Menschen vorfinden, die sich als Journalisten bezeichnen und in ihrem Berufsethos glauben, dass sie diesem System dienen sollen. Und für die ist das in Ordnung und sogar anstrebenswert. Würden Sie mir da widersprechen?
Naja, also ich glaube, das, was Sie gerade gefragt haben, widerspricht denen gar nicht. In einem Staatssystem wie eben in China ist natürlich die Presse dann entsprechend schon auch instrumentalisiert durch den Staat. Und das kann sich dann durchaus auch in dem Rollenselbstbild, das dort Journalistinnen und Journalisten haben, auch zeigen.
Und so war es ja teils eben auch in dem sogenannten Dritten Reich in Deutschland. Und Frau Seel, Sie haben es schon angesprochen, nach dem Zweiten Weltkrieg sollten ja Zeitungen und Rundfunk Aufbau und Erhalt eines demokratischen Rechtsstaats stützen, garantieren. Sie haben schon grob skizziert, wie sich die Siegermächte das vorgestellt haben und die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Könnten Sie darauf, auf diesen Plan, Medien sollen Pfeiler einer Demokratie werden, noch etwas genauer eingehen?
Sehr gerne. Also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir auch für die deutsche Presse die sogenannte Stunde Null, denn mit der Kapitulation des Hitler-Deutschlands haben dann die alliierten Besatzungsmächte erstmal alle Druckereien geschlossen, auch Redaktionen wurden dann komplett aufgelöst und die Lizenzen, die wurden dann neu vergeben an nationalsozialistisch eben nicht vorbelastete Personen. Wie genau das passiert ist, das hat sich dann in den unterschiedlichen Besatzungszonen unterschieden. Also ob es beispielsweise an Parteizeitungen vergeben wurde oder Parteirichtungszeitungen oder unabhängige Zeitungen. Wichtig ist aber, dass erst 1949 dann eine Generallizenz erteilt wurde. Das heißt, dass dann jeder entsprechend auch Zeitungen herausgeben durfte, auch die sogenannten Altverleger, also die, die wegen der Herausgabe von Zeitungen in der NS-Zeit vorher von dieser Lizenzvergabe ausgeschlossen waren. Und was man dann gesehen hat, dass es in der Folge in den 1950er Jahren dann so viele selbstständige Zeitungen in Deutschland gab, wie später auch nie wieder. Und Ziel war es eben dann, die erneute Gleichschaltung der Medien zu vermeiden, auch durch diese Vielzahl von Zeitungen auf dem Markt. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gerade schon angeklungen in der Frage davor. Der wurde nach dem Vorbild der britischen BBC aufgebaut, wobei die föderale Struktur, die wurde eher von den Amerikanern eingebracht. Und Ziel war hier eben die staatsferne Organisation und auch die Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Einflüssen.
Also es ging um so eine Art qualitativen, aber auch quantitativen Pluralismus. Ich erinnere mich daran, gelesen zu haben und auch mal gehört zu haben, früher noch, wie Rudolf Augstein berichtet hat, wie er, der große Mann des Spiegels, wie er dann an seine Lizenz, ich glaube noch in Hannover war das ursprünglich gekommen ist, bis er dann mit seinem Unternehmen dann später nach Hamburg gegangen ist. Spiegel ist auch schon ein Stichwort für meine nächste Frage, Frau Seel, denn die Spiegel-Affäre, das war ja so ein ganz großer Moment in der deutschen Mediengeschichte, aber auch in der deutschen demokratischen Geschichte, also in Westdeutschland, muss man sagen. Es gab aber auch noch andere Punkte, die im kollektiven Gedächtnis verhaftet sind. Ich denke an mehrere Wellen der Enthüllungen über Parteispenden oder vielleicht auch jetzt vor einigen Jahren erst der Abgasskandal in der Autoindustrie. Zusammengefasst, Frau Seel, sind das für Sie Beispiele für den journalistischen Beitrag zu einer wehrhaften Demokratie, nachdem wir ja in diesem Gespräch so ein wenig suchen?
Ja, das sind Beispiele für die Funktion der Medien als Wachhund der Öffentlichkeit, würde ich sagen. Und dazu gehört eben, auf Missstände hinzuweisen von öffentlicher Bedeutung. Und damit dient es eben auch der wehrhaften Demokratie, ganz klar.
In der Spiegel-Affäre, über die wir ja gerade ja sprachen, oder auch bei Watergate, diesem Leuchtturmfall in den USA, da haben Redaktionen Regierungen in Bedrängnis gebracht, um die Demokratie, sagen wir, als ein höheres Gut zu verteidigen. Dafür gab es erst Ärger und Anklagen, später gab es dann Ehre und Orden dafür, für die Leute, die zunächst einmal Probleme bereitet haben aus Sicht des Systems. Heute aber hören wir aus Teilen der Gesellschaft den Vorwurf, die Leitmedien würden die Exekutiven stabilisieren, indem sie zu Corona-Impfung aufrufen oder eine bestimmte Haltung zur Ukraine fordern in Leitartikeln und Berichten. Es gibt auch tatsächlich Menschen, die glauben, ich kriege da immer wieder Mails, ich würde Tagesbefehle aus dem Kanzleramt entgegennehmen und auch in der einen oder anderen Form umsetzen. Also jenseits solcher Ausreißer, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, ist ja dann vielleicht eher anekdotenhaft, aber diese Grundhaltung, dass da eine Systempresse entstanden ist, wie bewerten Sie diese Kritik?
Also, dass diese Kritik geäußert wird in Befragungen, das kommt durchaus vor. Die zweite Frage ist ja, ist es sozusagen inhaltlich belegt? Und da würde ich jetzt einmal differenziert drauf eingehen wollen. Gleichwohl, da bedarf es auch noch deutlich mehr Studien dazu. Aber Sie haben konkret die Corona-Impfung und die Pandemie damit, ich würde es jetzt größer fassen, angesprochen. Und zur Frage der Pandemieberichterstattung gibt es inzwischen nicht viele, aber einige Studien, zum Beispiel auch von Maurer et al. Und wenn man die sich anguckt, dann fiel nach dieser Studie die Qualität der Medienberichterstattung je nach Aspekt und auch gelegentlich nach Medium unterschiedlich aus. Aber was man schon gesehen hat, ist, dass sich tatsächlich bei der Berichterstattung zur Frage der erwähnten Akteure sich eine starke Konzentration auf Politikerinnen und Politiker gezeigt hat. Und mit einigem Abstand sind dann Ärztinnen und Ärzte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefolgt. Wer dagegen aber weniger vorkam, waren tatsächlich von der Infektion Betroffene. Und Ähnliches galt eben auch für sogenannte Corona-Skeptiker. Allerdings ab dem Herbst 2020 wurden dann auch wichtige politische Akteure zunehmend sehr harsch in ihren Kompetenzen beurteilt. Und die Autoren dieser Studie haben argumentiert, dass Leitwerte der Berichterstattung waren eben das Streben nach Sicherheit und auch die Forderung nach Freiheit dann. Natürlich bei Unterschieden zwischen den Medien. So den Punkt, den ich hier sehen würde und den auch die Autoren speziell aufwerfen, ist, wenn man sich diese Pandemieberichterstattung sicherlich als eine Ausnahmesituation für unsere Gesellschaft anschaut, dann ist die Frage immer, wie beurteilt man jetzt diese Berichterstattung? Auch von der Frage geprägt, wie man denkt, dass Medien in einer solchen Ausnahmesituation sich verhalten sollten. Also sollten sie Kritik üben, negative Aspekte thematisieren, auch wenn es aus Sicht der Pandemiebekämpfung und wünschenswerter Maßnahmen dann möglicherweise die Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Gesellschaft mindert? Oder hat die Bekämpfung der Pandemie eher Vorrang, sodass dann da sonst geltende Grundsätze eher außer Kraft gesetzt werden können? Also das sind diese Abwägungsentscheidungen, die dann dort stehen. Und die Frage hängt sicherlich auch davon ab, wie man das Gefährdungspotenzial dieser Pandemie eingeschätzt hat. Was wir sonst in Deutschland, und das ist vorher schon angeklungen, ja sehen auf dem Pressemarkt, dass wir Zeitungen mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen haben, also politischen Tendenzen. Und das ja trägt ja auch dazu bei, dass es da dann nicht zu viel Einseitigkeit gibt.
Frau Seel, wenn ich noch mal kurz zurückgehen darf, Sie haben gerade eben in Ihrer Antwort eine Studie erwähnt. Da trat ein Herr Maurer auf oder eine Frau Maurer. Unsere Hörerinnen und Hörer, die lesen gerne nach und checken, was wir hier so über den Sender behaupten. Könnten Sie diese Literaturangabe ein ganz kleines Stückchen präzisieren?
Sehr gerne. Also die Studie heißt einseitig unkritisch regierungsnah, Fragezeichen. Also genau zu Ihrer Frage, ja. Eine empirische Studie zur Qualität der journalistischen Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Und die Autoren sind Professor Markus Maurer von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Professor Carsten Reinemann von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Simon Kruschinski, dann ebenfalls von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Diese Studie ist auch kostenfrei im Internet abrufbar.
Sehr gut. Genau. Jetzt aber zurück zur soziokulturellen Nähe zwischen den Menschen im Journalismus und den Menschen an der Macht. Wann wird dieses besondere Verhältnis, das man möglicherweise in gemeinsamen Ausbildungsgängen, in Studienstiftungen oder vielleicht auch in diskreten Trattorien in Berlin miterleben kann. Wann wird diese besondere Nähe aus Ihrer Sicht problematisch, Frau Seel?
Also wenn wir von einem Ideal einer deliberativen Demokratie ausgehen, dann setzt das voraus, dass Prozesse zugänglich und ergebnisoffen geführt werden im Austausch und dass das beste Argument zielt. Und durch zu große Nähe, aber auch sehr gut in der Regel organisierte Interessen aus Politik oder Wirtschaft, kann das dazu führen, dass die sich eben entsprechend besser durchsetzen können. Was auch schwierig ist, was wir erst kürzlich gesehen haben, ist dann, wenn Verleger selbst Einfluss nehmen. Das haben wir kürzlich eben gesehen im Fall von Herrn Döpfner bei Springer. Ja. Zwar dürfen Verleger eine Tendenz ihrer Zeitung vorgeben, also ist meine Zeitung eher konservativ oder ist sie eher insgesamt links, aber das darf eben nicht auf die redaktionelle Autonomie durchgreifen, also wirklich auf die Tagesentscheidung. Wenn das nicht gewährleistet ist, dass es eine redaktionelle Autonomie gibt, dann ist das problematisch.
Meine Damen und Herren, Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute zum Thema die Bedeutung der Medien für eine wehrhafte Demokratie und wir sprechen mit Annika Seel, Professorin an der Katholischen Universität in Eichstätt. Ich möchte beim Vertrauen in die Medien bleiben, Frau Seel. Da gibt es ja jährlich Studien, die sich damit beschäftigen. Deutschland schneidet da meistens relativ gut ab, am Rande erwähnt. Interessant finde ich aber für unser Gespräch heute, dass es fast immer eine Korrelation gibt mit dem Vertrauen in das politische System. Das heißt, je zufriedener die Leute sind mit dem Zustand ihrer politischen Infrastruktur, desto besser schneiden auch die Medien ab. Und für uns jetzt hier die Frage, können denn Medien eigentlich sozusagen aus eigener Kraft durch ihr eigenes Tun und Arbeiten überhaupt Vertrauen aufbauen?
Ja, also es stimmt, was Sie gesagt haben, dass das Vertrauen in Medien häufig eben korreliert mit dem Vertrauen in andere politische Institutionen. Aber wir sehen beispielsweise, vergangene Woche wurde wieder die jüngste Welle der Langzeitstudie Medienvertrauen
aus Mainz.
Autorinnen und Autoren, genau aus Mainz vorgestellt. Und das sind ja alles Medien, die sich im deutschen Kontext bewegen. Und auch hier sehen wir aber schon auch teils deutliche Unterschiede zwischen Regionalzeitungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, überregionale Zeitungen, Boulevardpresse, alternative Nachrichtenportale. Das heißt, also auch innerhalb eines politischen Systems nehmen Menschen durchaus Unterschiede wahr und vertrauen Medien unterschiedlich. Also das kann definitiv auch über das, was Medien berichten, wie sie sich präsentieren, beeinflusst werden.
Was könnte denn, Frau Seel, da so ein konkreter Schlüssel zum Erfolg sein, also zum gemeinsamen Erfolg von Medien und Gesellschaft?
Also bei Medien natürlich die Qualität der Berichterstattung im Kern, also das, was sie dem Publikum anbieten, wie sie ihre Funktion erfüllen. Aber sicherlich heute auch, insbesondere auch durch die Digitalisierung nochmal vorangetrieben, Fragen der Transparenz. Also dass man auch Prozesse, Entscheidungen und auch, wenn es Fehler gegeben hat, das dem Publikum transparent vermittelt.
Also das eigene Tun erklären und Fehler annehmen und die Korrektur auch wiederum öffentlich machen, um so ein Verlaufsvertrauen herzustellen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Sie haben auch die lokale Presse angesprochen, Frau Seel. Wir erleben ja auch in Deutschland, wenngleich vielleicht nicht so harsch wie in den Vereinigten Staaten, ein Zeitungssterben in den Kommunen, in den Landkreisen. Nach meiner Beobachtung gibt es immer mehr Bürgermeisterinnen und Landräte, aber vielleicht auch örtliche Unternehmer, die inzwischen fast ohne Kontrolle durch eine schlagkräftige Presse schalten und walten können. Ist das nicht die eigentliche Krise der vierten Gewalt in Deutschland?
Ja, also die Presse wird oft als vierte Gewalt bezeichnet. Ich halte es nicht für besonders glücklich, denn es ist nur die gesellschaftlich vierte Säule. Gewalt, also Exekutive, und da die Kontrolle ist schon anders durch Gewaltenteilung auch sichergestellt. Aber natürlich ist es problematisch, wenn lokale Öffentlichkeiten nicht gut im Bild über lokale Politik sind. Denn das ist eine Grundvoraussetzung für demokratische Meinungswillensbildung und Teilhabe. Und wir sehen eine Konzentration, eine Medienkonzentration, wie Sie gesagt haben. Die Vielfalt nimmt ab. Es gibt inzwischen viele Ein-Zeitungskreise und auch Regionen, in denen es eben keine, also gar keine Zeitung mehr zugestellt wird. Auf der anderen Seite, wenn man dem aber natürlich in den Kinderschuhen etwas Positives entgegensetzen will, dann sehen wir jetzt auch innovative Konzepte auf der lokalen Ebene. Also ich denke zum Beispiel an die Relevanzreporter in Nürnberg, die konstruktiven bzw. lösungsorientierten Journalismus machen, oder ein Angebot wie RUMS in Münster, die auch mit neuen Geschäftsmodellen eine Alternative zu den etablierten Verlagen darstellen und darstellen wollen und damit dann versuchen, auch wieder die publizistische Vielfalt auf dem lokalen Markt zu erhöhen oder Lücken, die dort entstanden sind, zu schließen.
Ja, das ruft mir in Erinnerung, dass wir hier im Deutschlandfunk in unserer Sendung Medias Res, unser Medienmagazin, unter anderem auch mal berichtet haben, beispielhaft für das, was Sie gerade sagten, Frau Seel, über ein digitales Lokalmedienprodukt in der beschaulichen Stadt Bergisch Gladbach, GL Report oder so ähnlich heißen die. Und da zeigte sich doch ganz deutlich, dass es auch neue Lösungen geben kann, die dann einfach die lokale Demokratie wieder vitalisieren können. Lassen Sie uns gemeinsam aber doch nochmal einen Blick auf die übergeordnete Ebene werfen, Frau Seel. Weite Teile des 20. Jahrhunderts haben wir zumindest in den westlichen Staaten ja ein Zusammenwirken von Parteiendemokratien und von Massenmedien erlebt. Das war aus meiner Sicht so eine Symbiose, die sich vielleicht für die Akteure der beiden Seiten wie so eine Win-Win-Situation angefühlt hat. Aber ich glaube, das ist ans Ende gekommen. Die Parteienlandschaften in vielen westlichen Ländern sind aufgesplittert. Wir haben diese bewegungsartigen Engagementformen, die in den Vordergrund drängen, Gelbwesten in Frankreich, Fridays for Future überall, und die Massenmedien, darüber sprachen wir schon, haben an Bedeutung eingebüßt. Liegt das Schicksal der Demokratie, Frau Seel, jetzt in den Händen der Besitzer von Facebook, TikTok und Chatbots oder auch in den Händen derer, die die Algorithmen bestimmen?
Das ist zumindest eine reale Gefahr, denn Journalismus ist im Spannungsfeld zwischen der Erreichbarkeit der Nutzerinnen und Nutzer auf der einen Seite, aber eben auch der Abhängigkeit von Plattformen und ihren Algorithmen auf der anderen Seite. Und diese Algorithmen, die dienen den profitorientierten Interessen der Plattformunternehmen, und deren Interessen, die müssen nicht zwingend übereinstimmen mit den Interessen der Medienorganisationen. Interessanterweise weder mit denen der kommerziellen Medien noch und erst recht nicht mit denen der gemeinwohlorientierten öffentlich-rechtlichen Medien. Also hier gibt es dieses starke Spannungsverhältnis und dann entsprechend auch zur Gesellschaft. Und hier ist sicherlich Politik gefordert, auch den Einfluss der Drittplattformen, und das ist ja im Moment auch stark in der Diskussion und in der Mache, dann entsprechend auch zu regulieren, was nicht trivial ist. Auf der anderen Seite, jenseits dieser Regulierung, sehen wir aber auch andere Dinge. Also gerade im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien gibt es eine Debatte um eigene Plattformen und auch erste Vorschläge. Also Auch wenn Journalismus nicht von Drittplattformen bestimmt wird, sind Nutzerinnen und Nutzer also abhängig von Drittplattformen wie nie zuvor. Und ich sehe diese Gefahren tatsächlich jetzt noch verschärfter, denn bislang haben sich diese Algorithmen vor allem auf die Distributionsseite ausgewirkt, also darauf, wie Nachrichteninhalte verbreitet werden, welche besonders schnell und weit verbreitet werden, welche vom Algorithmus eher unterdrückt werden. Mhm. Aber mit diesen Entwicklungen, die wir jetzt insbesondere nochmal in ganz großer Intensität in den vergangenen Wochen gesehen haben, nämlich im Bereich der künstlichen Intelligenz, zeichnet sich jetzt ab, dass sich das eben auch auf die Produktionsseite auswirken könnte mit all ihren Schritten, also Themenselektion, Erstellung von Texten, Bildern und so weiter. Und da zeichnet sich natürlich am Horizont ab, dass sich das jetzt nochmal verstärkt auf die Abhängigkeit auch von Medienorganisationen dann von diesen Drittplattformen auswirken könnte und damit natürlich nicht positiv auf die Demokratie.
Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den ich für interessant halte, Frau Seel. Was können wir denn tun, um uns als Bürgerinnen und Bürger abwehrbereit zu halten? Also Stichwort Medienkompetenz. Liegt da nicht einiges im Argen, von der Schule bis was weiß ich wohin?
Ja, also Medienkompetenz, danach wird immer gerufen, wenn sozusagen da problematische Auswirkungen
nicht besonders
aufgezeichnet
originell,
werden.
Ja.
Nee, aber es ist trotzdem eine sehr wichtige Frage, wo Bewegung auch noch mehr reinkommen muss aus meiner Sicht. Denn Medienkompetenz war sicherlich schon immer wichtig, aber sie wird heute umso wichtiger, wenn wir jetzt beispielsweise an Phänomene wie Desinformation denken. Und gleichzeitig sind Nutzerinnen und Nutzer heute auch mehr auf sich selbst gestellt, als das früher der Fall war, weil es eben keine Gatekeeper im Digitalen mehr gibt. Also das heißt, im Netz sind sehr, sehr unterschiedliche Interessenvertreter, seriöse Medien, PR und so weiter, sind alle zusammen vertreten. Und eben nicht alle haben das Ziel, dort objektiv zu informieren, sondern wollen teils auch einfach nur ihre Interessen durchsetzen. Und das muss man eben erstmal erkennen können. Und das ist zuweilen auch gar nicht so einfach zu erkennen. Und da braucht es eben Medienkompetenz. Das muss entsprechend auch in Schulen, in Lehrpläne integriert werden. Aber ich glaube, dass das nicht reicht, sondern digitale Medienkompetenz müsste auch bei älteren Personen gestärkt werden, die eben nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen sind, um sie auch entsprechend in die Lage zu versetzen, hier gut teilhaben zu können und entsprechend kompetent sich dann im Internet zu bewegen.
Ja, das ist ein Gedanke, der möglicherweise in der Diskussion zu kurz kommt. Zum Schluss, Frau Seel, zu einer anderen Aufgabe, die Sie vor kurzem übernommen, angetragen bekommen haben. Sie sind nämlich Mitglied eines von den Bundesländern geschaffenen Rates, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch in diesem Jahr Empfehlungen für die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien erarbeiten soll. Wir wollen natürlich der Arbeit eines solchen Gremiums hier nicht live auf dem Sender vorgreifen, das können wir gar nicht, aber vielleicht sagen Sie uns mal ein oder zwei Ideen, was können denn ARD, ZDF und Deutschlandradio verändern, damit sie auch künftig für die Demokratie einen Beitrag leisten können, so wie es das Bundesverfassungsgericht zumindest für die Jetztzeit ja immer wieder festgestellt hat.
Genau, also über die Arbeit des Zukunftsrates kann ich jetzt noch nichts sagen. Wir haben die Arbeit aufgenommen, arbeiten da sehr konstruktiv. Also ich spreche jetzt als Wissenschaftlerin zu Ihrer Frage. Wichtig ist natürlich, um diese demokratische Funktion zu erfüllen, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien eine breite Unterstützung in der Gesellschaft genießen. Die haben sie auch in Deutschland, aber an der einen oder anderen Stelle ist sicherlich noch Luft nach oben. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, dass es ihr öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, sie entsprechend dort repräsentiert sind und sich auch von den Angeboten angesprochen fühlen. Die Angebote müssen attraktiv für sie sein und sie erreichen, ganz unabhängig von Alter, Bildung, Einstellungen etc. So ist ja auch der Auftrag. Und das ist natürlich heute zunehmend eine Herausforderung, da man eben beispielsweise, wenn wir jetzt an Alter denken, nicht mehr alle Altersgruppen mit dem linearen Fernsehen oder Radio erreicht und wir dann auch schnell wieder beim Spannungsverhältnis zu den Social-Media-Plattformen sind. Auch ein wichtiger Punkt ist die Verbesserung der Transparenz, Compliance, Gremienaufsicht, Vermeidung von Interessenkollisionen. Also alles das, was jetzt im 4. Medienänderungsstaatsvertrag, der noch von den Ländern ratifiziert werden muss, auch angegangen wird, denke ich.
Frau Seel, vielen Dank. Wir machen jetzt das Ende unseres Gesprächs sehr transparent. So soll es ja in der Zukunft auch immer sein. Mein Name ist Marco Bertolaso. Ich durfte sprechen mit Annika Seel, Professorin an der Katholischen Universität Eichstätt. Unser Thema war der Beitrag, der mögliche Beitrag der Medien zur wehrhaften Demokratie. Das ist ja unser Jahresthema hier im Deutschlandradio. Mehr dazu finden Sie auch auf unserer Webseite deutschlandradio.de. Ja, und wir beide, Frau Seel, bedanken uns auch bei den Hörerinnen und Hörern und empfehlen die nachfolgende Sendung Kultur heute. Vielen Dank, Frau Seel.
Vielen Dank Ihnen.